glaube, auch die Zeit, wo wir sagen, ich bin jetzt ein Alumnus, wird schon bald vorbei sein. Wir werden nur noch Studierende sein, ein Leben lang hoffentlich.
Willkommen zum Everlearn Podcast. In diesem Podcast vertiefen wir die Themen Weiterbildung, Karriere und lebenslanges Lernen. Jede Woche kommt eine andere Persönlichkeit aus den Bereichen Bildung und Laufbahnberatung sowie Forschung zu Arbeits- und Bildungswelten zu Wort und gibt Einblicke, Ausblicke und Motivations- und Entscheidungshilfen. Auf everlearn.com matchen wir dich, deine Fähigkeiten und deine aktuelle Situation mit einer Weiterbildung, die dich weiterbringt. Ich freue mich heute, Dominik Isler als Gesprächspartner begrüßen zu dürfen. Dominik Isler ist Gründer des Linden Life Learning Labs und Kurator des HSG Learning Centers. Mit Linden Life Learning Labs hostet Dominik Communities, Camps und Festivals und macht damit die Menschen zukunftsfähig. Als Kurator des HSG Learning Centers arbeitet er an einem innovativen didaktischen Konzept, um neue Standards für Lernen und Interaktionen zu setzen. Dominik Isler war davor in führender Rolle tätig bei allen Top-Event-Organisatoren der Schweiz, wie dem Kaufleuten, dem KKL, den NZZ-Konferenzen und schließlich dem Swiss Economic Forum. Er hat an der HSG den Doktor in Staatswissenschaften absolviert. Herzlich willkommen, Dominik, zum Everlearn Podcast. Du machst Menschen zukunftsfähig. Wie machst du dich selbst ready für die Zukunft?
Ich mache mich ready für die Zukunft. Also guten Morgen zuallererst. Ich mache mich ready für die Zukunft, indem ich mit offenen Augen durch das Leben gehe und nie aufhöre zu lernen.
Wann hast du deine letzte Weiterbildung absolviert?
Das ist eine gute Frage. Also eine formale Weiterbildung im Sinne von Ausbildung oder fachliche Bildung liegt weit zurück. Das war vor einigen Jahren bei Schulz von Thun zum Thema Kommunikation und Führung. Nachher aber habe ich jetzt so ein bisschen Atemtechnik entdeckt und habe mich weitergebildet mit Breathwork, also so eben Atemtechniken, aber das habe ich online gemacht, rechtzeitig begonnen vor der Corona-Lockdown im Frühling und dann war ich, schwimme gerne und ich habe eine neue Art gelernt zu kraulen. Das war auch eine Weiterbildung diesen Sommer, wo ich eine neue Kraultechnik versucht habe zu lernen. Das war total spannend, weil das Hirn eigentlich wie umschalten muss zwischen Atmung und Kraulbewegung und so. War eine gute Erfahrung.
Du hast gesagt, das eine war eine formale Bildung und das andere, beim anderen hast du gesagt, aber das war online. Wieso dieser Unterschied?
Nein, ich wollte nicht formal versus online ausspielen, gewissermaßen. Aber wenn man so an Weiterbildung denkt, und das ist ja heute noch sehr oft der Fall, dass Weiterbildung mit irgendeinem Zertifikat verbunden wird und dann heißt es so, jetzt habe ich einen COS oder einen XY und beim nächsten Lohngespräch erhalte ich dann mehr Lohn. Das ist nicht mein Ansatz und darum in diesem Sinne eine Weiterbildung mit Zertifikat, also gewissermaßen eine formelle Bildung, war wahrscheinlich das letzte Mal bei Schulz von Thun, was aber übrigens hervorragend war. Und das andere ist halt mehr Learning by Doing oder bei Practicing oder sowas, wo ich habe jetzt kein Zertifikat für weder für das Schwimmtraining, ich schwimme anders und schneller oder im Breathwork, das tut mir einfach gut als Mensch. Habe ich aber nicht gemacht, weil ich damit irgendetwas in meinem CV erreichen will, sondern weil ich gedacht habe, das bereichert mich als Mensch und da war der Unterschied. Und Breathwork war halt wirklich, das ist eine neue Erfahrung für mich. Wir können nachher noch gerne über das Online sprechen, aber das war über Instagram, habe ich den kennengelernt, den Typen da, der das macht und habe ihm dann über Direct Mail geschrieben und wir haben dann über Zoom 2, 3 Sessions gemacht und das ist so eine niederschwellige Form der Weiterbildung, die aber dann sehr adaptiert ist auf mich und meine Bedürfnisse. Ich kann das mit ihm um 9 Uhr abends abmachen. Also ein Coaching eigentlich gewissermaßen. Das war der Unterschied, den ich zeigen wollte. Aber ich denke auch, dass Schulz von Thun, dass man eben, und ich glaube ja an die Kraft der Begegnung, dass man gerade auch Kommunikation, wenn es um Kommunikation und Führung geht, da muss man sich begegnen und da muss man in einem Raum sitzen. Und das sind ja all die Einschränkungen der heutigen Zeit.
Genau, wieso hab ich nachgehakt? Weil das ist sehr oft ein Thema. Viele Menschen beginnen gerade auch in diesem Podcast mit, ja, formal habe ich das gemacht, aber nebenan habe ich das alles gemacht oder so. Diese Definition von Weiterbildung finde ich enorm spannend.
Ja, wir können nachher noch einmal auch darauf zurückkommen. Du musst mich erinnern, wenn wir nachher über das Learning Center, die HSG, sprechen. Also ich glaube auch, das Lernen wird sich immer mehr auch in, und ich glaube, dort hat es auch viel Potenzial in den informellen Bereich auch begegnen. Und es wird dann darum gehen, eben auch informelle Lernleistungen greif- und sichtbar zu machen und anerkennungswürdig. Das wird ganz wichtig sein, scheint mir.
Sehr spannend, dann nehme ich den Faden gleich auf. Du hast eine Dissertation zum Thema Lernkonzeptionen verfasst. Was hast du denn dabei über die Menschen und deren Lernfähigkeit herausgefunden?
Also muss ich das ausholen. Ich habe ja Staatswissenschaften studiert an der HSG, wollte dann eigentlich eine Dissertation schreiben über die Theorie des gerechten Krieges und habe mich dann mit dem Dozierenden nicht gefunden im Detail. Und dann ging ich zu einem anderen Dozenten und habe gesagt, ich finde die Art und Weise, wie damals auch an der HSG ausgebildet wurde, war vielleicht nicht ganz State of the Art. Und dann habe ich gesagt, ich würde gerne eine Diss schreiben über das Lehren und Lernen. Und die HSG war im Transformationsprozess von Lizenziatsystem zu Bachelor-Master. Es war ein sehr inspirierender Projektleiter dort, Sascha Spuhn. Und ich konnte in diesem Team mich dann einbringen. Ich konnte mich bei Professor Klei einbringen in der Neugestaltung eben der politikwissenschaftlichen Vorlesungen. Ja, und so hat das eine das andere ergeben. Und mein Interesse hat dann die Fragestellung geweckt, inwiefern besteht ein Zusammenhang mit den Lernkonzeptionen, also der Art und Weise, wie wir Lernen überhaupt verstehen als Menschen und der Art und Weise, wie wir herangehen und dann der Art und Weise, wie die Leute in unserem konkreten Fall mit unseren Lernumgebungen umgegangen sind. Also das war eigentlich der Kern und da hat man gesehen, man konnte bestätigen, es war eine qualitative Diss, also nicht irgendetwas mit repräsentativen Umfragen, weil die Konzeptionen eben noch sehr viel sehr früh sind und entdeckt werden wollen. Und man konnte zeigen, dass da tatsächlich unterschiedliche Lernkonzeptionen, also Verständnisse von Lehren und Lernen bei den Studierenden vorhanden waren, aber ich konnte dann keinen Zusammenhang mit unseren Lernumgebungen feststellen.
Aber konkret Lernkonzeptionen, was hast du herausgefunden, was sich jetzt ändern muss, was bei der HSG falsch war oder was nicht optimal war, was man heute anders machen könnte? Ist das ein
Also
schwieriges
als,
Thema?
nein, nein, ist kein schwieriges Thema, aber man muss da natürlich sehr vorsichtig sein mit normativen Aussagen, was man ändern muss oder sollte. Mich hat einfach das Thema enorm interessiert. Die Lernkonzeptionen kann man so nicht ändern, aber es ist wichtig, dass man Kenntnis hat von diesen Lernkonzeptionen, oder? Und es gibt, wenn ich es ganz einfach sage, gibt es eine Lernkonzeption, die heißt, ich lerne auswendig, um die Prüfungen zu bestehen. Und am anderen Ende des Spektrums heißt es, ich bin an der HSG und lerne, weil ich mich als Person weiterentwickeln will. Und mit diesen Verständnissen von mir sind eben ganz unterschiedliche Herangehensweisen auch an das Lernen verbunden, wo man tendenziell mit dem Letzteren, also mit der Persönlichkeitsentwicklung, wirst du ganz intrinsisch anders und tiefer in die Themen einsteigen. Ist eigentlich gehaltvolleres Lernen. Ob das eine richtig, meinem Schluss muss man auch die Prüfung bestehen. Es nützt dann nichts, wenn ich als Person ganz gut bin, aber durch die HSG fliege, da muss man dann schauen, wie es weitergeht. Also das war das und das hat dann schon Implikationen auch. Wie gestalten wir in der HSG das Assessment-Jahr beispielsweise? Wo legen wir Schwerpunkte? Ich finde das einfach sehr spannende und bereichernde Themata. Aber wir wollten zum Beispiel dann den Studierenden so Prompts geben. Das war die Zeit, als die Lernplattformen aufkamen, ganz früh. Und wir haben es dann so händisch programmiert, dass ab und zu ein Pop-up kommt. Auf dieser war, glaube ich, eine IBM-Lernplattform damals. Und da kommen so Prompts, die Leute eben anregen hätten sollen, sich Gedanken zu machen, beispielsweise über ihre Lesestrategien, über ihre Lerngewohnheiten. Und das wurde nur sehr beschränkt genutzt, weil einfach das Lernen schon damals in diesem Kontext halt sehr durch Zeit und Prüfungsleistungen getrieben war.
Du beschäftigst dich ja gerade mit Linden Life Learning Labs auch sehr intensiv mit dem lebenslangen Lernen. Und deshalb, bevor wir da reingehen, wie schätzt du die Schweiz ein? Du hast ja einen sehr großen Rucksack über die Konferenzen mitgenommen hinsichtlich Überblick über die Schweiz. Wie schätzt du die Schweiz ein auf einer Skala von 1 bis 10 hinsichtlich Stand des lebenslangen Lernens?
Die Schweiz natürlich mit ihrem hervorragenden Bildungssystem, mit dem dualen Bildungssystem, mit der Möglichkeit eben auch eine Lehre zu machen und nachher sogar noch an der ETH zu studieren, etc., glaube ich, per se einmal auf einem sehr hohen Niveau. Sehr hohen Niveau. Gleichzeitig aber, wenn du mich fragst, wo ist Potenzial, dann sicher ein bisschen, es gibt ja dieses afrikanische Zitat, das lautet, satte Löwen jagen nicht. Das heißt also, wie kriegen wir oder wie können wir, ich glaube, die notwendige Lust auf lebenslanges Lernen, dieser Hunger, eben nicht stehen zu bleiben, fördern in der Schweiz, ist dann ein Link auch zu der ganzen Startup-Thematik. Und dann glaube ich schon, hat es schon noch Potenzial. Also das weißt du auch, Digitalisierung, die sehr viel verändert, Fachkräftemangel, Inklusion von Frauen, namentlich, wenn sie eine gewisse Zeit lang sich Kindern gewidmet haben und dann das ganze Thema der Demografie. Und da kommt dann, kommen wichtige Themen und auch Herausforderungen. Ich sehe vielleicht drei. A, Beharrungstendenz im ganzen Bildungssystem. Das ist wahrscheinlich nicht das innovativste Ökosystem, das es gibt, auch von der Regulierung her und so. B, nachher, ich glaube, wir müssen schauen, dass wir lebenslanges Lernen eben nicht nur für die HSG-Alumni machen, sondern eben namentlich auch für eher bildungsfernere Schichten. Das ist, scheint mir ganz entscheidend. Und dann, glaube ich, braucht es einen Mindset-Wandel, wo eben so, man könnte auch sagen, oh, lebenslänglich ist ja auch im Strafrecht und so ein Urteil, das nicht gut ist, wenn man heißt, du hast jetzt lebenslänglich. Also müsste man so diesen Mindset etwas verschieben zu eben lebenslange Lust auf das Lernen. Ich denke, das sind für mich so drei Challenges, die man ja auch kennt, wenn wir als Startup im Bildungsbereich unterwegs sind. Also die Beharrungstendenz, die Inklusion und die Lust. Würde ich sagen, das ist das Potenzial, damit ich die Frage trotzdem noch beantwortet habe, was ich ungern mache. Wo stehen wir zwischen 1 und 10? Wahrscheinlich relativ im internationalen Vergleich sicher im oberen Drittel.
Ein früherer Gast hat mal gesagt, dass halt die Schule dieses lebenslange Lernen bereits ausschaltet. Das ist nicht immer das, was wir halt bis irgendwie 16 oder 18, nachdem wie lange jemand in die Schule geht, das, was wir da halt lernen und mitkriegen, dass die Lust bereits ablöscht, dass da bereits irgendetwas gehen muss. Wie siehst du das?
Man kann das nur betonen. Aber ich kann das noch auch bei meiner eigenen Stieftochter gesehen. Und ich hätte noch eine Business-Idee in der Schublade für eine so integrative Schule. Und die gibt es ja auch. Aber das ist einfach sehr schwierig. Also das kann ich nur betonen. Und ich würde aber sagen, je früher, desto besser. Und wahrscheinlich hat das auch mit uns Eltern zu tun. Also auch wir haben ja die Aufgabe, eben die Kinder so auszubilden, dass eben das Thema Fehler beispielsweise sehr positiv konnotiert wird oder auch nicht. Dass wir sie fördern in ihren Interessen. Auch der Sog in diese Akademisierung hinein, Gymnasien, die enorme Bedeutung der Lehre, der Auseinandersetzung auch mit Inhalten und Handwerk und so, das finde ich alles total wichtig. Und ja, das wäre ein Riesenpotenzial aus meiner Sicht. Und ich finde auch die Schulen wie Rudolf Steiner Schule, integrative Gesamtschulen, so finde ich extrem bereichernd, gerade in der heutigen Zeit.
Noch ein bisschen konkreter, was kannst du mir empfehlen als einzelne Person? Wie kann ich mich dafür motivieren, für dieses Thema, für dieses lebenslange Lernen? Wie kann ich dranbleiben? Wie kann ich versuchen, nicht einfach die Schule zu beenden und dann einfach in der Arbeitswelt mich zu formen, sondern immer wieder eigentlich wie mich neu zu informieren, mich neu zu engagieren für dieses Thema?
Ich glaube, auf diese Frage gibt es wie zwei Ebenen, auf denen man antworten kann. Erstens, ich glaube, es wird einfach schlicht und ergreifend eine Notwendigkeit. Nicht, dass ich jetzt die Zahlen auswendig könnte, aber die WEF-Studien und Partipartei, die sagen, hey, x Prozent der Berufe wird sich zwingend ändern. Viele Berufe in Zukunft, da gibt es heute noch gar keine Ausbildung. Ich glaube, es wird einfach nötig sein, auch die Digitalisierung. Du wirst nicht erfolgreich überleben. Oder es wird sicher entscheidend sein, dass man sich einfach weiterbildet, um einfach im Beruf weiterzukommen. Das ist so die notwendige Ebene. Aber ergänzend dazu finde ich schon auch diese Freude am Lernen, die entsteht ja nicht, weil man muss und weil man sonst den Job verliert oder eben Kunden verliert oder so. Und ich glaube, da geht es mehr um diese Haltung, die kindliche Haltung der Neugier, der Freude am Lernen. Ich erinnere mich an ein Zitat von Leonard Bernstein, der Dirigent, der einmal gesagt hat, I am a beginner all the time. Oder so diese Lust, etwas zu entdecken und zu sehen, sich mit etwas auseinanderzusetzen. Ich denke, darum geht es auch und dann fällt einem eben auch wieder vieles zu. Oder also einerseits also die Notwendigkeit und zweitens dann die Lust eben zu lernen, denke ich.
Kommen wir zu Linden Life Learning Labs. Kannst du mir, du hast es, glaube ich, vor einem Jahr gestartet. Kannst du mir erklären, was das Ziel, die Vision von Linden Life Learning Labs ist?
Ja, das verbindet einfach meine Leidenschaft, das Beste in mir eigentlich oder meine ganze Erfahrung. Und zweitens bin ich ja Mitgründer, also wir haben das zu zweit gegründet. Ich glaube, also ich komme aus diesem ganzen Konferenzgeschäft, einerseits von der Venue her, vom KK Luzern, wo ich lange in der Geschäftsleitung war, und dann vom Veranstalterseite. Und ich glaube, Konferenzen, und da sind wir beim informellen Lernen, Konferenzen, wenn sie denn gut gemacht sind, müssen, sollen und müssen mehr sein als reine Anlässe, wo man hingeht, um Visitenkarten auszutauschen. Ich habe immer gesagt, ich will, dass die Menschen mit anderen Augen oder verändert unsere Konferenzen verlassen. So, dass, also ich bringe dort wirklich so meine Lust für Begegnung mit Menschen, mein Wille auch, mich selber immer weiterzubringen und andere. Und dann ist schon auch die Freude am Eventmanagement, das ist ein schöner Job, weil es immer wieder Highlights gibt, wenn das geklappt hat, wenn man etwas, das auf einer Serviette gestartet ist, dann nachher umsetzen kann. Ergo hat mir dann gesagt, nach einer bereichernden, aber ebenso auch anspruchsvollen Zeit beim Swiss Economic Forum, das jetzt etwas kleiner, neu selbst zu probieren. Da sind wir natürlich dann gestartet in einer guten Zeit, mit Anführungs- und Schlusszeichen für Eventmanagement mit dem ganzen Corona. Aber wir sind erfolgreich, konnten uns nicht so entwickeln, wie wir wollten mehr selber machen, eigene kleine Formate. Dafür fehlte uns die Kraft und wir sind selbst finanziert. Das heißt, ich habe jetzt nicht extrem viel Geld, um da einfach zu sagen, wir machen jetzt und wir verblasen viel Geld, sondern wir versuchen organisch zu wachsen und sind jetzt Veranstalter von zwei großen Konferenzen und eben das erwähnte Mandat bei der HSG.
Das ist kurz angesprochen, so das, was du mitgeben willst, oder wir sehen das ähnlich bei Everlearn. Lernen, das sind überall an solchen Events, wenn du irgendwo teilnimmst online oder so, dann nimmst du immer etwas mit. Was wirst du bei den Linden Life Learning Labs denn genau mitgeben? Oder hast du es kurz gesagt, dass man sie verändert? Was ist da der Spirit dahinter?
Also nochmal, Linden Life Learning Labs heißt mal Linden, weil wir uns am Baum, an der Linde orientieren. Und Linde ist unter anderem ja der Baum der Begegnung. Also wir kennen die Dorflinde oder das Restaurant Linde, wo sich die Leute treffen und austauschen. Und wir glauben, dass je digitaler die Welt wird, je mehr man kondoliert über WhatsApp und gratuliert über Facebook, desto wichtiger wird es, dass wir uns eben in diesen Jungbrunnen der Begegnung immer wieder begeben. Oder? Das ist mal der Grundsatz und unsere Haltung. Und wir haben das Live Learning Labs genannt, weil wir sagen, okay, das ist live, das ist die Echtzeit. Also es kann live leben mit F oder live mit V sein. Learning, es geht immer um das Lernen und drittens sind die Labs, das sind halt verschiedene Formate. Das heißt, wir haben auch verschiedene Communities, die wir begleiten und wir machen, wie gesagt, Konferenzen als ein Format der Labs. Was wollte ich da noch sagen? Weiß nicht mehr.
Wir jedenfalls finden das super spannend, oder? Weil das deckt genau diese Punkte ab, die während dieser Corona-Zeit jetzt eigentlich nicht mehr stark von dieses Begegnen, dieses Live, dass man halt alles auf Knopfdruck abrufen kann, aber halt keine Interaktion hat oder so. Deshalb finden wir halt genau das ist das, was fehlt. Und wir sind überzeugt, dass es vor allem dann, wenn dann die Impfungen da sind, wenn Corona nicht mehr aktuell ist oder so, dass es da halt dieses Riesenpotenzial halt ausschöpfen kann, um genau in diese Richtung zu gehen, weil die Leute werden das suchen, haben das immer gesucht und müssen jetzt halt irgendwie anders klarkommen.
Also ich teile das völlig. Das ist ein Riesenhunger und das ist ja auch die Kehrseite dieser Entwicklung jetzt. Ich meine, da fehlt uns schon auch einiges, oder? Wir wissen um die bereichernde Kraft einer Umarmung. Wir wissen in Verhandlungen, wie entscheidend es ist, dass wir dem Gegenüber in die Augen schauen können, dass wir ihn spüren können, die Vibes, die da fließen. Das geht viel einfacher als über eine Konferenz. Und ich habe einmal geschrieben in einem Text, there is no toilet on Zoom. Oder? Ich meine, so gut wie alle diese Online-Geschichten sind, namentlich im Konferenzbereich, ist eine der größten Chancen natürlich, wenn ich am Anstehen bin für ein Bier am Abend und mit der Person vor oder hinter mir oder eben auf der Toilette ins Gespräch komme. Das können lebensverändernde Begegnungen sein. Und das sind oft ja lebensverändernde Begegnungen. Genau diese Serendipity, also diese Chance, dass mir etwas zufällt, die haben wir auf Zoom und auf all diesen Tools eben nicht. Und darum glaube ich so sehr, und wir glauben immer auch, eine gelungene Begegnung von Menschen, sei es eine Konferenz in der Community, hängt sehr stark auf, welche Menschen bringen wir überhaupt zusammen, also die Kuration auch des Networking, welche Menschen bringen wir in welche Gruppen rein, die müssen ihre Komfortzonen verlassen und dann kommt der Inhalt dazu, weil man geht ja sehr oft an eine Konferenz, man sieht, ah, Dani ist auch da, dann rede ich mit dir und okay, aber bereichernd wird es dann, wenn ich mich in einem einigermaßen sicheren Umfeld auch öffnen kann, neuen Menschen gegenüber öffnen kann, ihre Geschichten höre, darum brauche ich auch immer sehr viel das Bild des Lagerfeuers, oder? Ich glaube, eine gute Konferenz oder auch Lernen, etwa im Learning Center der HSG, das wir jetzt planen, hat sehr viel mit dem Geist des Lagerfeuers zu tun. Das ist nämlich eben nicht der Konsum. Ich bringe in der Regel mein eigenes Holz herein. Wir haben warm, wir sind einigermaßen geschützt. Und schon beim Fireside-Chat, oder, da sitze ich einfach hin und höre zu, wie zwei in der Regel alte Männer vor dem Schminne sich miteinander unterhalten, aber das wird mich noch nicht oder nur bedingt verändern. Und wir können diese Schreibe und wir werden diese Schreibe deutlich weiter reinschreiben, wo immer wir können.
Du hast gerade angesprochen, das HSG Learning Center. Werdet ihr dann einfach im HSG Learning Center, das jetzt, glaube ich, gebaut wird, da drin einfach einen großen Fireplace machen?
So kein Schminne. Mal schauen, das HSG Learning Center ist ein faszinierendes Projekt, auch architektonisch. Su Fujimoto, japanischer Architekt, der das baut. Das ganze Gebäude ist ja privat finanziert als HSG, namentlich als HSG ehemaligen. Nein, so wie es aussieht, wird es darin kein wirkliches Feuer geben, aber das Learning Center wird den Geist eines digital auch unterstützten Lagerfeuers schon haben, ja, unbedingt.
Was ist die Vision vom HSG Learning Center und was machst du, was ist dein Job darin?
Also mein Job darin, meine Rolle lautet eigentlich Beauftragter des Rektors für die Intendanz, das heißt, wir müssen jetzt parallel zum Bau, ja, ist aber eine wichtige Unterscheidung, wir müssen parallel zum Bau ja jetzt uns überlegen, okay, wir haben ein Versprechen abgegeben und gesagt, wir bauen nicht nur ein Gebäude, sondern wir bauen die Zukunft des Lehrens und Lernens, weil wir an der HSG zukunftsfähige Führungspersonen in Wirtschaft und Gesellschaft ausbilden wollen. Und die große Frage ist ja jetzt, ja okay, wie bauen wir das dann jetzt inhaltlich von den Formaten her, das heißt, aber auch von den Prozessen. Das heißt, einerseits ist meine Aufgabe jetzt Prozesse, Politics, also Policies und Rahmen abzustecken, sodass nachher dieses Learning Center funktionieren kann. Das ist eine erste Aufgabe. Es ist sehr viel zu überlegen, wie sind Aufgaben, Kompetenzen, Verantwortung, Einbindung und nachher, wie gestalten wir dort neues Lernen. Und die zweite Aufgabe wird dann sein, tatsächlich für das Pilotjahr mit der Eröffnung Frühjahr 2022 auch Inhalte zu kuratieren. Bei der Kuration oder bei der Intendanz des Learning Center ist zu unterscheiden, und das ist entscheidend zwischen drei Handlungsebenen. Eine curriculare Handlungsebene, also das sind jene Formate, die geplant sind und irgendwie in einem HSG-Curriculum angebunden sind. Eine extracurriculare Handlungsebene, das sind Veranstaltungen, die zwar geplant sind und auch kuratiert sind, aber nicht direkt an ein HSG-Programm andocken. Und das dritte ist das informelle Lernen. Und das wird ganz wichtig sein. Das heißt, der große, große USP weltweit des Learning Centers an der HSG wird sein, dass es gesamtheitlich kuratiert wird. Oder sehr viele Learning Center sind oftmals nur Räume, um zu lernen. Oftmals so Bibliothekserweiterungen. Das ist ja sowieso nicht der Fall bei uns. Sondern wir werden versuchen, wirklich ständige Begegnungen, ständige Reflexion dort oben zu ermöglichen auf all diesen drei Handlungsebenen. Beispiele, wir werden Artists in Residence haben, die im Gebäude immer sind. Wir werden Entrepreneurs haben, die in dem kontinuierlichen Austausch sind, eben nicht nur an einem Fireside-Chat, sondern vor allem auch in der Begegnung in der Cafeteria, sodass dort oben eben die Menschen und bereichert werden, angeregt werden, weiterzudenken.
Also weg vom Elfenbeinturm Wissenschaft, oder?
Ja, nicht nur, auf jeden Fall. Ich glaube ja, habe ich auch einmal mir überlegt, das ist auch eine wichtige Aufgabe in der heutigen so brutal anspruchsvollen Zeit, auch für die Menschen, dass wir versuchen, gerade als Sozialwissenschaftler auch ein GPS zu sein, einzuordnen, zu verorten. Also das HSG Learning Center wird auch eine Einladung sein an die Welt oder eben an St. Gallen oder die Schweiz, eben in den Dialog zu kommen mit einer Hochschule, mit Studierenden und so auch wieder lebenslang zu lernen und zu reflektieren und zu profitieren. Oder? Und die Vision, hast du vorhin gefragt, ich möchte, dass wir in einigen Jahren wirklich ein Benchmark sind, international, wie man durch so einen Ort akademische Bildung bereichern kann. Das gibt es noch kaum.
Sehr spannend. Das ist ja sehr oft das Problem, wo man von Wissenstransfer von den Hochschulen in die Praxis diskutiert. Mhm. Und was ihr eigentlich versucht, ist offensichtlich, dass dieses Wissen überhaupt gemeinsam eigentlich entsteht und dass es gar keinen Transfer unbedingt braucht, weil das Wissen wird gemeinsam produziert.
Ja, also schon auch. Aber wir sagen dem Circular Learning. Und ich glaube auch, in diesem, also die HSG hat ja ein Riesenasset und das sind ihre 30.000 Alumni und Alumne. Und wir wollen diese einbinden und mit den Studierenden in Kontakt bringen. Und dabei brauche ich immer das Bild des Basislagers. Ich war noch nie auf dem Mount Everest und auch noch nie in der Nähe davon. Aber stelle mir schon vor, dass das Learning Center eine Art Basislager wird für uns alle. Ich glaube auch die Zeit, wo wir sagen, ich bin jetzt ein Alumnus, wird schon bald vorbei sein. Wir werden nur noch Studierende sein, ein Leben lang hoffentlich. Aber ich möchte, dass also die HSG-Ehemaligen zurückkommen, etwas zurückgeben von der Weisheit und von den Erfahrungen, die sie gemacht haben, zurückgeben auch in die Lehre und sagen, hey, das wäre spannend, wir müssen dort fokussieren und wieder auch mitnehmen, sich bereichern von den Faculties und von der Schule per se, aber auch sich bereichern von den jungen Studierenden. Also Intergenerationenaustausch, Austausch über Disziplinen, Austausch zwischen Thought und Practice Leadership wird ganz entscheidend sein in den Formaten, die wir dort oben anbieten. Und auch in einer Co-Creation gestalten werden, mit eben zum Beispiel Alumni, mit Studierenden und mit externen Partnern. Also HSG wird an diesem Modell auch etwas ausprobieren, eine Bildungsplattform zu werden und nicht mehr nur einfach Bildung zu senden.
Gibt es etwas jetzt, so du hast gesagt 30.000 Alumni, gibt es jetzt bereits etwas, was die Alumni beitragen können bis zum Frühjahr 2022?
Ja, einerseits machen sie das schon sehr stark. Das geht auch darum, wir müssen das Gebäude noch fertig finanzieren, da fehlen noch eine gehörige Stange Geld und wir werden jetzt aber immer konkreter zeigen können, was wir mit diesem Geld machen werden. Das ist, hilft sicher dann im Fundraising, oder? Und dann beginnen wir bereits jetzt, ja, wir hatten schon ein, zwei Anlässe, die wir online jetzt halt durchführen, im Geiste des Learning Centers und sich dann einbringen. Ich würde aber mal sagen, momentan noch zu früh, ab 21, also T-12 Monate und überlegen, hey, was würde mich interessieren und dann in einem gemeinsamen Community-Data aufzubauen.
Sehr schön. Hat sich da im Aufbau, das, was du dran bist, in der Konzeption, irgendetwas sehr stark verändert jetzt durch dieses halbe Jahr Corona? Habt ihr da eigentlich Ideen gehabt, die ihr jetzt verworfen habt, weil das jetzt ist und jetzt irgendwie wieder in einer neuen Welt ist, oder?
Corona ist für die HSG und für alle Hochschulen wie ich es gesagt habe, sicher mal per se eine große Herausforderung. Weil, und ich glaube, wir verlieren auch für unsere Kinder und für die Studierenden, das ist einfach nicht dasselbe Studium, wenn man nicht noch einen Glühwein nehmen kann oder ein Bier, wenn man sich eben nicht zufällig trifft, wenn man sich nicht verlieben kann, wenn man nicht in einem Nebensatz noch einen Hinweis auf ein schönes Buch erhält, das mich dann sehr stark bereichert. Also ich glaube, es ist eine schwierige Situation. HSG versucht ja auch im digitalen Bereich jetzt große Schritte zu machen und im Kern, glaube ich, ändert die Corona-Situation, von der ich davon ausgehe, dass sie sich wieder etwas entspannen wird, hoffentlich nichts an der Ausrichtung des Learning Center. Weil das Learning Center wird auch auf diesem Modell des Flipped Classroom basieren, wo man sagt, es wird sicher am Learning Center keine reine Wissensvermittlung geben, sondern es wird Verortung geben, Dialog über Inhalte, die man vielleicht vorher schon sich erarbeitet hat, über diese MOOCs oder über Kurse, die man oder Inhalte, die man sich online erarbeitet und dann nachher eben im Lagerfeuer und im Learning Center eigentlich einen Dialog versucht zu führen. Und ich gehe da, oder wir gehen davon aus, dass wir das wieder tun können. Wir gehen auch davon aus, dass wir am HSG Learning Center ausprobieren, eben wie wir die Digital Dynamics und das Potenzial von Digitalisierung eben gewinnbringend einsetzen können. Dort ist der Ansatz, dass wir sagen, wir brauchen eine sehr cutting-edge Grundinfrastruktur und werden dann aber fallweise schauen, was passt zu welchem Kurs, weil ich glaube, auch dort one size does not fit all. Und wir werden dort eigentlich wie die einzelnen Formate und Kurse im Learning Center customizen. Wir haben auch eine sehr flexible und, Rauminfrastruktur, Möblierung und so. Das heißt, wir müssen schauen, dass das nicht einfach, dass diese Stühle, dass diese Wände auch wirklich dann verschoben und bewegt werden, weil sonst nützt alle Flexibilität nichts.
Hast du vorhin schon mal gesagt, dieses Customizing oder aus diesem Instagram-Learning, das du gemacht hast, dieses personalisierte Coaching. Wenn du jetzt 15 Jahre in die Zukunft von Weiterbildung, von Lernen schaust, ist das das, was Zukunft haben wird? Dass jeder einfach wirklich für sehr, sehr persönlich lernt und von dem, den er findet, vielleicht sogar in der Creator Economy, die jetzt am Boomen ist, wo ich eben genau einen persönlichen Coach, genau eigentlich der in der Praxis ist, dieses vertieft, dass sich jeder so einer anbindet und in dieser Disziplin vorwärts kommt.
Da wird dann auch die Artificial Intelligence eine große Rolle spielen, da bin ich überzeugt, dass da werden wir noch gewisse Fragen, wir sind auch mit Damian an Bord, dem Professor der HSG zu Artificial Intelligence, ja, daran zu überlegen, wie können wir eben dieses Learning Center enhancen mit Technologie und Artificial Intelligence. Es gibt dann noch so Privacy Issues und so. Also ich glaube, das wird eine Rolle spielen und dann denke ich schon, wird das Lernen immer individualisierter. Da bin ich auf jeden Fall, gibt ja auch heute schon Startups eben genau diese Lücke entdecken und sagen, hey, wir helfen euch und euren Mitarbeitern und dann eben sehr, sehr, sehr individualisierte Lernwege zu finden und zu suchen. Ich denke, es wird dann darum gehen, kluge Formen der Anerkennung. Also das ist dann ein Punctus Knactus, oder? Also ist klar, ist das lässig, wenn ich sage, ich habe heute die Augen offen gehabt und wurde total bereichert und bin ein anderer Mensch, aber du wirst mir sagen, ja okay, aber show me, don't tell me. Und das wird dann die Frage sein, ich glaube, als wir vorhin über lebenslanges Lernen gesprochen haben, bildungsferne Schichten. Ich denke, das informelle Lernen, und das gibt es im Ausland auch schon, die Anerkennung informellen Lernens, weil ich kann eigentlich auch aus einem Kinofilm extrem viel lernen, wenn ich das vertiefe, wenn ich das reflektiere, metakognitiv auch. Das heißt, ich glaube, in der Anerkennung informellen Lernens, auch eines Konferenzbesuchs beispielsweise, liegt eine große Chance aus meiner Sicht.
Ein früher Gast hat genau das gesagt, oder? Die Unternehmen schauen heute zu stark auf die Abschlüsse, auf die CAS, die sie mitbringen, oder auch auf den HSG-Abschluss, was sie mitbringen, aber nicht unbedingt auf was sie wirklich können, oder? Und da braucht es einfach viel Mut, weil das ist dann halt schon auch ein Leap of Faith. Als HR-Manager einer großen Unternehmen musst du dann das halt auch vertreten, und wenn es halt nicht funktioniert, hast du dann halt nichts, was du halt sagen kannst. Jetzt können sie halt sagen, ja, nein, sie haben ja diesen CAS absolviert oder so, und sie können sich schützen, und es braucht einfach diesen Mut.
Es ist immer diese, das ist unternehmerisch denken, immer save my ass. Und ja, und das über eine Maschine abwickeln lassen, die den CV analysiert. Ich denke, es ist aber nicht nur so sehr das Können, wo ich darauf achte, sondern es ist vielmehr wirklich die Attitude. Welche Haltung hat eine Person? Bleibt sie dran? Ist sie neugierig? Ist sie bereit? Und das ist auch unser Challenge, oder? Ist sie bereit, sich wieder zu verändern, eben Neues zu hinterfragen? Ist sie ein Beginner? Und auch wir als Organisation, das organisationale Lernen wäre dann auch noch ein wichtiges Thema.
Trotzdem noch, das habe ich vorhin spannend gefunden. Kannst du da ein Beispiel geben, was ihr zum Beispiel diskutiert jetzt mit diesem AI-Professor der HSG? Kannst du ein Beispiel geben, was ein Enhancing-Faktor vom HSG Learning Center wäre?
Ja, eben, das sind anspruchsvolle Fragen, aber eine Frage wäre zum Beispiel zu sehen, hey, wir wollen am Learning Center nicht eine Kultur des Egoismus haben. Also ich möchte, dass man teilt. Am Learning Center sollte man per se eine Kultur des Teilens und des einander Unterstützens sein. Also wäre das spannend zu wissen, mit wem kann ich teilen und wer hat etwas, das für mich von Interesse ist, oder du kennst dieses Thema. Und dort zu überlegen, inwiefern kann eben jetzt Artificial Intelligence helfen, wo man sagt, hey, okay, übrigens, links hinten sitzt Dominika, hat über die Theorie des gerechten Krieges eine Diplomarbeit geschrieben. Interessiert dich vielleicht? Und wir wollen die Kultur, dass man einander approachen kann am Learning Center und auch sagen: Hey, Daniel, ich habe gesehen, cool, du machst das und das, können wir kurz Kaffee trinken? Das muss möglich sein und dort kann man das sicher unterstützen. Wir werden auch versuchen: Eine Idee ist, wir nennen das Arbeitstitel Open Kitchen oder die HSG hat jetzt Programmierer, die sie auch ausbildet. Und wir möchten eigentlich wie in einem guten Restaurant eine gläserne Küche haben, wo wir Programmierer im Learning Center haben, die dann auch eben solche unterstützenden Dinge oder vielleicht auch eben dann die Musik beim Friday Evening Beer oder so, gerade digital bereits programmieren. Also ich möchte die Hemmschwelle zum Digitalen, zum Programmieren ist für unsere zukünftigen Unternehmer und ManagerInnen ganz wichtig, dass wir möchten diese Hemmschwelle etwas aufmachen durch so eine Open Programming Kitchen, ich weiß auch noch nicht, oder so. Das sind so Ideen, die wir verfolgen.
Sehr spannend. Also so ein bisschen das, jetzt sehe ich natürlich dieses Datenproblem, dass es so ein Privacy-Issue ist natürlich, aber so eigentlich diese spontanen Begegnungen bei der Toilette oder beim Bier anstehen, das ein bisschen nudgen mit Vorinformationen, vielleicht
Genau.
Gespräche liefern, das ist super
Wir
spannend.
nennen das Enhanced Serendipity. Oder? Also die
Ja.
Serendipity ist ja wirklich, wenn du offen bist für Neues und für Zufälliges, aber musst ja wieder deine Augen öffnen. Wir versuchen diesen Effekt eben zu verstärken. Das machen wir notabene auch an Konferenzen mit Human Intelligence, also mit einfach, wo man sagt, hey, wen denke ich, solltest du kennenlernen aus diesen 3000 Menschen? Weil bei einer Konferenz mit 3000 Menschen werden vielleicht haben 30 das Potenzial, dich, dein Business zu verändern. Und 2970 nicht oder etwas
Also
weniger. Und
das wirft so ein bisschen diese A4-Dokumente über den Haufen, die man kriegt, mit einem Postage oben dran, mit den Listen, wie sie heißen und mit dem Beruf hinten dran.
genau. Es wirft auch ein bisschen, oder man geht auch sehr oft und schaut auf den Badge und sagt, interessiert mich oder interessiert mich nicht. Und ja, wir möchten Leute wirklich mit neuen Menschen zusammenbringen, um sie zu bereichern.
Sehr spannend. Da
Und dann
kommen wir
wird
bereits
es.
zum Schluss, Dominik.
Ja.
Was ist das Wichtigste, was du in deinem Leben gelernt hast, Dominik?
In Bezug auf das Lernen ist es ein Zitat, und das lautet: Learning is awareness. Und es bedeutet eigentlich, dass wir eben mit Lernen unsere Aufmerksamkeit und unser Bewusstsein entwickeln und damit auch viel respektvoller, viel demütiger sein können zu allem, das wir begegnen. Und ich habe hier links von mir ein Gedicht von Paracelsus und die letzten drei Zeilen lauten: Wer meint, alle Früchte würden gleichzeitig mit den Erdbeeren reif, versteht nichts von den Trauben. Und das bringt eigentlich dieses Learning is Awareness sehr gut auf den Punkt.
Besten Dank fürs Reinhören. Unsere Podcasts und viele weitere Informationen rund um Weiterbildung und Karriere findest du auf everlearn.com. Dort matchen wir dich auch mit deiner Weiterbildung, die dich weiterbringt.